Willkommen beim Motivated Podcast, dem Dirtbike-Podcast rund um Motocross, Enduro, Freestyle Motocross und vieles mehr mit Basti Wolter. Und ich befinde mich gerade an dem Mittelpunkt von Deutschland. Der liegt nämlich in Niederdorla und dort habe ich heute meinen Gast zu Hause besucht. Aus einem Wunderkind ist inzwischen ein ganz großer geworden. Herzlich willkommen, Luke Ackermann.
Hi Basti. Ja,
freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast für mich, dass ich dich heute besuchen kann. Ich habe es gerade gesagt, früher warst du das FMX-Wunderkind. Das ist ein Titel, glaube ich, der dir gegeben wurde. Inzwischen amtierender, aktueller Freestyle-Motocross-Weltmeister und ja, einer der größten in diesem Sport. Aber bevor wir ins tiefe Gerede gehen, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Anfänge. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen, zum Motocross fahren oder Freestyle-Motocross fahren? Wie alt warst du da? Ja, deine Geschichte.
Ich bin durch meinen älteren Bruder Hannes zum Freestyle-Motocross gekommen. Er hat damals mit 8 Jahren angefangen, Motocross zu fahren. Und ich habe das dann gesehen und wollte natürlich auch ein Motorrad haben. Und dann haben irgendwann meine Eltern mir auch mein erstes Motorrad gekauft. Und ich war von Anfang an super begeistert, bin jeden Tag einfach gerne gefahren, habe das Ganze einfach immer genossen und bin über die Jahre dann immer ein bisschen besser geworden, bis ich dann mit 12 entschlossen habe, meinen ersten Weltrekord aufzustellen. Ich war damals der Jüngste der Welt, der einen Backflip gesprungen hat mit einem großen Motorrad über einen Superkicker auf 12 Meter Distanz. Und dann ging das Ganze so los. Und Freestyle-Motocross war schon immer meine Leidenschaft und so kam es dazu.
Ich wollte gerade fragen, warum Freestyle-Motocross oder von Anfang an? Man sagt ja meistens immer, lern erstmal das Fahren, wie du um die Kurve kommst, damit du das Tempo für den Sprung kriegst und so weiter. War Racing für dich auch mal ein Thema oder war das schon nie interessant für dich?
Ja, das ist ziemlich witzig. Ich bin in meinem Leben, glaube ich, 2 Rennen gefahren, also relativ wenig. Die meisten im Freestyle-Motocross kommen ja ursprünglich aus dem Motocross, wie du es gerade meintest. Bei mir war das nicht ganz so. Ich bin ab und zu mal Strecke gefahren, aber das Rampenspringen war schon immer meins. Das war das, was ich wollte, das, was mir Spaß gemacht hat. Es ist nicht so, dass mir Motocross keinen Spaß macht, aber Freestyle Motocross war einfach mein Favorit, will ich sagen. Und ich bin von Anfang an Rampe gesprungen und das war einfach mein Ding.
Sehr gut. Ich kenne dich ja auch schon sehr lange. Du warst früher mal sozusagen der kleine Bruder von Manis. Und du hast ja schon auch mit dem Miniscooter verrückte Sachen gemacht. Ich erinnere mich dann ans Sputnik-Festival, wo so ein Foam-Pad hatten, wo du, ich weiß nicht, wie alt du da warst, 7, 8, 9 Jahre irgendwie so ein Double-Backflip mit dem Miniscooter schon versuchen wolltest. Das war eine schmerzhafte Erfahrung, glaube ich. Ja. War das schon immer in dir drin, so dieses Grenzen austesten? Oder was ist der Reiz des Freestyle-Motocross für dich?
Der Reiz am Freestyle-Motocross ist einfach, jeden Tag fahren, das Ganze genießen, sich zu entwickeln, neue Sachen zu lernen, mit Leuten zusammenzufahren und das Fahren einfach zusammen zu genießen mit Freunden und das ist das, was mir Spaß macht, aber natürlich dieses sich weiterentwickeln macht mir unglaublich viel Spaß, neue Sachen auszuprobieren, neue Grenzen, sag ich mal, zu setzen im Sport. Es ist alles, was mich wirklich an dem Sport begeistert und ich genieße es immer, auf Events zu sein, Leute zu treffen, mich mit Fans zu unterhalten und es ist wirklich immer cool.
Ja, du hast es gerade gesagt, ne? Beim Freestyle Motocross geht es natürlich darum, irgendwie die Grenzen zu verschieben, die persönlichen Grenzen. Und du bist ja einer, der das inzwischen ziemlich gut drauf hat. Für viele ist ja schon eine Riesenüberwindung, Backflip zu lernen. Das hast du mit 12 Jahren schon als Weltrekord gemacht. Warst vorher sogar schon mit dem Pitbike, mit dem Minibike Backflips geschwungen, oder? Wie alt warst du da?
Ja, genau. Also ich habe wirklich früh angefangen, Backflips zu üben. Ja, der Trick hat mich irgendwie schon immer gereizt, selbst als Kind. Ich bin an viel BMX gefahren, unter anderem auch Scooter, wie du schon erwähnt hattest. Dann habe ich mit dem BMX angefangen, Backflips zu machen, bin dann bei uns hier im Skatepark gewesen und habe da meinen ersten BMX-Backflips gesprungen, ja, mit ungefähr 8 oder 9 Jahren. Und dann wollte ich unbedingt mit dem Pitbike Backflips machen, war auch relativ früh. Ja, und habe dann mit 9 auch schon angefangen, mit dem Pitbike Backflips zu springen. Ja, es war alles relativ früh, aber es hat mir, glaube ich, in meiner Laufbahn auch sehr geholfen. Ja, das war einfach für mich damals ja alles, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nur Motorrad fahren, ich war jeden Tag draußen. Und für mich gab es das nicht, dass ich ja nach der Schule irgendwie im Haus gehockt habe, sondern ich bin Fahrrad gefahren, ich bin Motorrad gefahren und ich habe einfach ja das ziemlich genossen.
Wann ist bei dir eigentlich so der Gedanke entstanden, Mensch, ich möchte das als Profi machen, ich will das als Beruf machen? Oder hat sich, ist der Gedanke eigentlich dir entstanden? Hat sich das alles so von alleine ergeben?
Ja, ich habe erst, natürlich musste ich erst meine Schule fertig machen. Das stand ja ganz klar im Vordergrund. Ich habe dann mein Abitur fertig gemacht und dann stand auf jeden Fall fest, ich will das jetzt als Profi durchziehen. Ja, ich habe in der Schule natürlich immer gemerkt, es war nicht ganz so einfach, das beides zu kombinieren. Schule und Motocross war schwierig, oder Schule und Freestyle-Motocross. Und dann, also letztendlich dann Profi zu sein, ist nochmal ganz was anderes, weil du kannst deinen Fokus voll auf den Sport setzen. Und das hat mir einfach auch nochmal einen großen Schub gegeben in meiner Karriere. Aber zweigleisig zu fahren ist halt sehr, sehr schwierig.
Ich stelle mir das gerade so lustig vor, als ich in der Schule war, da hatten wir dann einen vom Arbeitsamt da sozusagen, oder ging es um Berufswahl später, und ja klar, dann hat jeder seine Wünsche geäußert, Arzt, Anwalt, Mechaniker, sonst wie. Hattest du auch mal so eine Situation? Hast ja gesagt, ich will Freestyle-Motocross-Profi werden und ihr konnt keiner weiterhelfen?
Oder? Ja, solche Situationen hatte ich auch. Jeder hat so eine grobe Vorstellung gehabt. Ja, meine Vorstellung war, Freestyle-Motocross-Profi zu werden. Die wenigsten haben es verstanden in der damaligen Zeit. Aber ja, ich habe meinen Traum bis jetzt auf jeden Fall verwirklicht. Ja, schon ein Ziel auch erreicht, was ich unbedingt erreichen wollte. Und bis jetzt bin ich ganz glücklich damit.
Wie alt bist du jetzt eigentlich genau?
Mittlerweile 22.
22, ja, steinalt schon. Ja. Ne? Dafür, dass du vor 10 Jahren dann schon deinen ersten Weltrekord im Freestyle-Motocross aufgestellt hast. Ja, bei mir war es auch immer so. Meine Oma hat mich gefragt, was willst du später werden? Und da habe ich mit 12 Jahren gesagt, ich werde später Motocross-Profi. Da hat sie immer gesagt, das ist doch kein Beruf. Und ich habe gesagt, ja doch, wenn man damit Geld verdienen kann, ist doch ein Beruf. Und dann war für mich das Thema erledigt. Und irgendwie habe ich es ja auch geschafft dann. Insofern kann ich das sozusagen die schulterzuckenden Reaktionen und Blicke, die fragenden Blicke der anderen verstehen bei dir. Bei egal welche Sportart, bei Athleten, die schon in sehr, sehr jungem Alter sehr gut sind, stellt man sich irgendwie automatisch immer die Frage, ja, wie viel ist davon freiwillig vom Kind gewesen und wie viel ist da vielleicht gewesen, dass die Eltern einen da irgendwie hingedrückt haben? Ich glaube, Steffi Grafel, die hat mit 3 Jahren einen Tennisschläger in die Hand gedrückt bekommen, ob die wollte oder nicht, so ungefähr mal überspitzt dargestellt. Hast du irgendwann dich selber schon mal gefragt, Mensch, war das eigentlich meine Entscheidung oder war das wirklich so, dass das immer von dir ausging und du eigentlich deine Eltern genervt hast, dass du jetzt bitte auch mal Rampe und Backflip springen möchtest? Ja.
Das war definitiv meine Entscheidung. Ich habe von meinen Eltern nie Druck bekommen. Es war alles von mir aus. Ich wollte das. Und ohne meine Eltern hätte ich das auch gar nicht geschafft. Aller Anfang in dem Sport ist sehr schwer. Die ersten Motorräder kosten viel Geld, die Klamotten kosten viel Geld, man braucht Sprit, man muss gefahren werden, man hat ja noch keinen Führerschein. Es sind so viele Faktoren, für die ich so dankbar bin, ja, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. sonst wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Von daher, das kam wirklich alles von meiner Seite aus. Ja, ich wollte das immer. Ich wollte ja hoch hinaus in dem Sport und danke nochmal an meine Eltern an der Stelle.
Ja, das ist ja auch was man als Kind vielleicht gar nicht so realisiert, ne, dass das ja eben alles nicht so selbstverständlich ist, ja. Also ich weiß noch, ne, ich habe meinen Vater auch mal gefragt, weil bei uns in der Straße hat er da irgendwie einen Porsche oder so, weil ich gefragt, Papa, warum hast du denn keinen Porsche? Dann hat er gesagt, ich habe auch einen Porsche. Guck mal, was vor der Tür steht. Da stand unser großes Wohnmobil, mit dem wir als Familie jedes Wochenende zu Rennen gefahren sind. Er meinte, also für das Geld hätte ich mir auch einen Porsche kaufen können, aber ich wollte lieber sozusagen mit euch Jungs Motocross fahren weiterhin. Ja,
wie gesagt, also meine Eltern sind selbstständig, haben damals sehr, sehr viel für uns drei Geschwister gemacht. Sie wollten uns natürlich immer alles ermöglichen und letztendlich hat das auch ganz gut funktioniert und es war wirklich auch damals immer eine coole Zeit.
Ich habe es vorhin am Anfang gesagt, ne, dir wurde der Stempel FMX Wunderkind aufgedrückt. Wie stehst du dazu? Hast du das doof gefunden oder fandst du es gut oder ist es dir egal?
Gute Frage. FMX Wunderkind. Ich weiß nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, aber ich weiß, dass ich immer über die Jahre sehr, sehr ehrgeizig war. Ich habe sehr viel in mein Training gesteckt, sehr, sehr viel Zeit auch und sehr, sehr viel Schmerzen unter anderem. Es ist ja nicht immer so, dass alles auf eins klappt. Das weißt du ja selber. Es ist oft sehr schmerzhaft, bis man irgendeinen Trick lernt.
Schlauer durch Auer.
Genau. Aber ja, ich hab hart gearbeitet und von mir aus kann man mich auch FMX Wunderkind nennen. Ich meine, es gibt viele, viele sehr gute Fahrer in der Szene. Wenn man jetzt einen Levi Sherwood anguckt, der ist damals auch aufgetaucht und war ein Wunderkind und keiner konnte glauben, was da gerade abgeht. Aber ich habe halt, wie gesagt, hart dafür gearbeitet und von mir aus kann man mich auch so bezeichnen.
Ja, genau, das ist ja immer die ewige Diskussion. Wie viel ist Talent und wie viel ist harte Arbeit? Und ich glaube, viele sind sich einig, nur Talent allein bringt einen auch nicht weiter nach vorne.
Nicht wirklich. Es steckt überall harte Arbeit dahinter. Natürlich, ein bisschen Talent gehört immer dazu, aber Talent ersetzt nicht die harte Arbeit. Es sind wirklich Stunden, die man auf dem Motorrad verbringt, oder eher gesagt Tage oder Wochen, um wirklich teilweise auf den Event so performen zu können. Es sieht unglaublich einfach aus, aber es ist unglaublich viel Arbeit.
Hast du schon mal irgendwie gerade in deinem jüngeren Alter das Gefühl gehabt, dass da auch unheimlich viel Druck auf dir lastet? Ich meine, wenn geplant wird, dass du bei dem und dem Event jetzt mit 12 Jahren im Backflip springst, das ist ja schon auch Druck. Oder hast du das nicht so empfunden, sondern war das wieder so, dass du gesagt hast, ja, ich will ja den Backflip springen und am besten vor einer ausverkauften Lanxess Arena in Köln oder wie auch immer?
Ein gewisser Druck ist natürlich manchmal schon dabei. Aber meistens ist es der Druck, den man sich selber macht. Zum Beispiel bei dem Backflip damals mit 12 war ich mir einfach 100% sicher, dass ich das kann. Von daher habe ich da null Druck empfunden. Wie gesagt, der größte Teil vom Druck ist das, was man sich selber macht. Je nachdem, wo man halt hin will, desto mehr muss man trainieren. Und ich bin so ein Typ, ich probiere mich einfach bestmöglich auf Veranstaltungen vorzubereiten. Und ich mache dann einfach mein Ding hin. Und wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Aber Vorbereitung ist in dem Fall auch alles.
Wie viel würdest du sagen, ist beim Freestyle Motocross mentale Stärke und wie viel ist sozusagen das Physische, das Körperliche, die Bewegungsabläufe reinholen?
Das ist echt eine gute Frage, aber ich glaube, mental überwiegt hier komplett. Ich denke mal, es ist 80-20. Man muss mental sehr, sehr fit sein, man muss Dinge ausblenden können. 110% konzentriert muss man immer sein, weil wenn es schief geht, kann es halt auch immer echt böse enden. Hat man die über die Jahre auch gesehen. Und ich bin der Meinung, dass man mental wirklich 110% immer geben muss.
Was gibt dir sozusagen das Vertrauen in dich selbst und überhaupt so eine Tricks, die du ja jetzt regelmäßig und am laufenden Band ablieferst, die einem wirklich das Leben kosten können, zeigst, ne? Double Backflips, Flares, Surfer Takeoff, Tsunami Backflip und so, und zwar auf in dem extremen Level, wie du es zeigst. Woher nimmst du sozusagen die Zuversicht, dass das wirklich jedes Mal gut geht und hast nicht im Hinterkopf die Frage, was denn, wenn die Kette im falschen Moment reißt?
Ich glaube, ja, darüber darf man gar nicht nachdenken, dass die Kette reißt. Das ist echt, wäre auch ein Riesenproblem. Ja, wie ich es eben schon meinte, ich bereite mich halt immer auf meine Events vor. Ich habe da meinen Terminkalender und ich weiß, dass ich vor dem Contest auf jeden Fall, dass da alles sitzen muss. Da fahre ich oder trainiere ich dann auch so lange, bis ich mich wirklich 110% wohlfühle mit den ganzen Tricks. Und dann sollte das halt auch auf der Veranstaltung funktionieren und dann kann ich mir eigentlich schon ziemlich sicher sein. Natürlich kann immer was passieren. Das ist ganz normal im Freestyle-Motocross. Aber Training und Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig auf die Events. Und so Sachen wie einen Double Backflip bin ich letzten Sommer eigentlich jeden Tag in der ersten Runde gesprungen, auf Dirt. Das bringt auch immer sehr, sehr viel. Sachen einfach immer jeden Tag zu wiederholen. Und ja, dann sollte das eigentlich ganz gut klappen.
Double Backflip ist ja etwas, was wirklich extrem wenige Menschen auf dieser Welt überhaupt schon mal mit dem Motorrad gemacht haben. Und die es einfach auch nur mal ins Foampit probiert haben, wissen, dass das schon eine extrem harte Nummer ist, das einfach sozusagen ins Weiche, in Anführungszeichen, Foampit zu probieren und das so regelmäßig abzuliefern. Was ist da dein Erfolgsgeheimnis? Oder kommt dir der Trick vielleicht gar nicht so schwer vor?
Mittlerweile kommt er mir teils gar nicht mehr so schwer vor, aber es ist unglaublich schwierig, diesen Trick auf, sag ich mal, den verschiedenen Rampen zu machen. Ich meine, die Baupläne von Rampen sind immer gleich, aber Rampen unterscheiden sich eigentlich immer. Ob das nun eine 8 Meter Radius Rampe ist oder eine 9 oder eine 6 Meter Radius, es ist halt immer ein wenig anders. Du hast immer ein anderes Umfeld. In anderen Ländern laufen teilweise die Motorräder auch anders, wegen den verschiedenen Höhen. Und das ist halt so eine Herausforderung, die ist beim Double Backflip unglaublich schwierig. Man braucht wirklich in der Rampe immer volle Leistung. Da muss alles stimmen. Und ja, für mich ist der Trick durch diese Routine relativ leicht geworden, aber es ist immer noch ein wahnsinnig harter Trick. Und die meisten, die ihn probieren, haben halt völlig falsche Technik. Es hat für mich auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie ich ziehen muss beim Double Backflip, wie ich mich verhalten muss in der Rampe, was ich in der Luft machen muss. Das ist unglaublich wichtig. Und das rauszufinden dauert teilweise echt lang.
Ja. Wann ist für dich so der Punkt, wo du sagst, nee, jetzt ist mein Gefühl so, dass ich entscheide, ich lasse es dann doch lieber sein? Also
Wenn ich zu lange für Dinge überlege beim Fahren oder über Sachen nachdenke, dann muss ich abbrechen. Weil ich steigere mich irgendwann so in einen Sprung oder eine Sache rein, dass ich anfange, Fehler zu machen, und dann muss ich auf jeden Fall aufhören.
Ist das dann eher, ich sag mal, so eine Konzentrationssache, oder kommt dann auch Angst ins Spiel irgendwann?
Es ist eher eine Konzentrationssache, würde ich sagen. Angst ist es eher nicht, aber wenn man zu lang über so einen Sprung oder sowas nachdenkt, dann kommen einem auch schon wieder ganz wilde Gedanken irgendwie in den Kopf, und dann ist es besser, einfach abzubrechen und irgendwann anders wieder anzufangen.
Ja, ich finde, das ist halt nicht immer so ein schmaler Grat, weil einerseits sucht man ja eigentlich auch diese mentale Herausforderung, dieses, seine eigenen Grenzen zu überwinden oder immer weiter auszudehnen. Und andererseits ist dann immer die Frage, okay, aber wann ist das Guten zu viel? Wann ist es sozusagen nicht nur leichtes Verschieben der Grenze, sondern vielleicht noch über seinem eigenen Level, ja.
Ja, genau. Also man muss seine eigenen Fähigkeiten auch immer ganz gut einschätzen können, glaube ich. Das ist wichtig. Ja, man darf da auf keinen Fall irgendwie ein Stück zu weit gehen. Dann geht es meistens schief. Und ja, wenn es schief geht, tut's weh.
Ja. Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, ne? Du bist klar durch deinen Bruder Hannes zum FMX gekommen. Der ist ja auch schon als junger Junge sozusagen Rampe gesprungen und sozusagen ähnliche Karriere durchgemacht wie du. Wo war das irgendwie ein Vorteil, dass ihr als Brüder unterwegs seid oder das für dich sogar ein Vorteil, dass du den älteren Bruder hattest? Und war es für Hannes vielleicht auch gut, dass er dich als jüngeren Bruder nachkommen hat und ihn vielleicht unter Druck gesetzt hat? Also positiven Druck, dass man sozusagen nicht nachlässig wird.
Es war auf jeden Fall gut, dass wir als Brüder immer unterwegs waren oder sind. Im Training war es ein Riesenvorteil. Vor allen Dingen habe ich durch ihn viel lernen können. Ja, unter anderem durch mich sicherlich jetzt mittlerweile auch. Aber ich habe halt Fehler vermeiden können, die er damals halt, also die Fehler, die er erst lernen musste. Er hat auch schon sehr jung angefangen, Backflips zu trainieren, und er hat auch, ja, leiden müssen, das Motorrad oft abbekommen, das habe ich auch alles durchgemacht, aber er konnte mir schon bestimmte Dinge über bestimmte Tricks einfach verraten. Und es ist halt immer ein guter Austausch, und jeder, der Freestyle fährt, weiß, dass man alleine nie die Motivation hat beim Fahren, die man zu zweit hat. Zu zweit zu fahren ist einfach, ja, macht einfach viel mehr Spaß. Es ist viel schöner, und ja, ich brauche eh jemanden, der beim Fahren dabei sein muss, falls was passiert. Und es war halt immer mein Bruder, der da war, und das war schon gut so.
Zwischendurch hat er ja auch mal nicht mehr hier in Niederdorla gelebt, war weiter weg, ihr konntet nicht zusammen trainieren. Das muss ja richtig blöd gewesen sein für dich. Oder, aber du hast ja trotzdem irgendwie weitergezogen. Ne?
Ja, sicherlich. Mein Bruder ist dann eine kurze Zeit weggezogen, ein paar Jährchen. Ich bin trotzdem weiter hier gefahren, habe trotzdem weiter täglich mein Training durchgezogen. Ja, weil der Sport, ja, braucht tägliches Training, will ich mal sagen. Und mir macht es einfach Spaß zu fahren, und es musste einfach weitergehen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, mein Bruder ist jetzt weg, ich höre jetzt auf mit Freestyle Motocross. Auf keinen Fall. Ich habe weiterhin mein Ding durchgezogen, und das war auch wichtig.
Ich kenne es von meinem eigenen Bruder, der 2 Jahre jünger ist als ich. Ne? Gerade als Brüder ist man ja in so einen Sportarten irgendwie einerseits bester Kumpel und andererseits ist es gleich sozusagen der erste Konkurrent im eigenen Haus, und egal wo man im Rennen landet, Hauptsache man ist vor dem eigenen Bruder. Ist es bei euch auch so, und gab es da irgendwie auch mal schon mal Spannung zwischen euch wegen sowas, oder ist es eher nicht so schlimm, weil man beim FMX für sich alleine unterwegs ist?
Ja, das ist ein guter Punkt. Jeder fährt für sich selber, jeder fährt seinen eigenen Run. Von daher, also für mich war das immer egal, für ihn auch. Natürlich ist es blöd, wenn man hinter dem Bruder landet, das will man ja selber nicht, aber für uns gab es da nie Streitereien, zum Glück. Da bin ich auch sehr froh drüber. Das bessere Ergebnis hat einfach immer gezählt, und dann war das alles in Ordnung.
Dann waren halt die Judges höchstens doof.
Ja, ne? Die Judges waren immer doof. Die sind eh immer schuld. Ja. Von daher war das alles kein Problem, und es gab nie Streitereien.
Aber ich sag mal, die Wettkampfergebnisse sind das eine, aber Sponsoren, die einen auch finanzieren, das andere. Ne? Du hast ein Red Bull Cap auf seit vielen Jahren, ja. Hannes nicht. War das mal vielleicht irgendwie ein Punkt, wo ihr auch vielleicht untereinander geredet habt, wo er sich vielleicht gefragt hat, Mensch, warum hat der Luke das jetzt auf und ich nicht? Weil wir fahren ja doch ähnlich gut.
Ja, das kann schon sein, dass das vielleicht ein Thema war. Aber ja, wie will ich das beschreiben? Für ihn ist es sicherlich nicht gerade einfach, weil ja ich jetzt so einen Helm zum Beispiel auf habe, aber er weiß halt, dass ich auch sehr, sehr viel dafür gearbeitet habe und sehr, sehr viel gemacht habe. Und er hat ja auch seine Sponsoren, und ich glaube, da kann er auch ganz froh drüber sein, und das es ist ja, ja bei uns auch ein Geben und ein Nehmen. Wir sind immer noch Brüder und wegen Sponsoren braucht man sich jetzt, glaube ich, nicht streiten.
Genau, und wenn, glaube ich, schätze ich den Hannes auch so ein, dass er es als zusätzliche Motivation sieht und nicht in dir das Problem sieht. Ja, wenn wir schon über Red Bull reden, ich durfte damals dabei sein bei der Nitro Circus Live Tour, als du in Deutschland auch mitgefahren bist. Und dann ist nach jedem Event, oder ich glaube vor jedem Event, nee, ich glaube nach dem Event, finden sich alle Athleten wieder zusammen in der Umkleide. Es gibt so Nitro Circus interne sozusagen Mini-Preise für den besten Fahrer an dem Tag. Ja. Und dann kam da Travis Pastrana und hatte einen Red Bull Helm in der Hand. Und der war für dich. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt und wusstest du es überhaupt?
Ich hatte wirklich absolut keinen Plan von diesem Geschehen, will ich mal sagen. Ich war total überrascht. Ich meine, ich war vorher schon mit zwei Jahren mit Red Bull im Kontakt. Aber dieser Moment war einfach in meinem Leben ganz was Besonderes. Ich habe mir schon immer seit Kindheit an, habe ich mir so einen Helm gewünscht. Ja, es war mein Ziel, so einen Helm irgendwann mal zu fahren. Und den dann von Travis Pastrana überreicht zu bekommen, war einfach unglaublich. Also ich konnte es gar nicht glauben. Vor allem sind diese Preisverleihungen bei Nitro Circus immer nach der Show. Und mein Bruder meinte zu mir, du musst da unbedingt mit hinkommen. Da habe ich mich so gefragt, okay, was soll ich jetzt da? Ich bin gerade nur eine normale Show gefahren. Ich habe da nichts Besonderes gerissen. Und dann steht Travis Pastrana da und gibt dir deinen Red Bull Helm. Und das war einfach so ein Moment, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war einfach unglaublich. Und ich bin sehr dankbar, sehr dankbar an die Red Bull Familie, ja, dass ich dabei sein darf und dass sie mich unterstützen. Es ist wirklich eine riesen Family, die auf der ganzen Erde irgendwo vertreten ist immer. Und es ist einfach schön.
Ja klar, ich sag mal, ne, so einen Red Bull Helm zu kriegen, das ist ja wie ein Ritterschlag im Prinzip. Ja. Was macht Red Bull als Sponsor für dich? Ich sag mal, na, sicherlich ist da ein finanzieller Aspekt, dass sie dich unterstützen, aber so wie ich Red Bull kenne, passiert ja viel mehr. Die entwickeln ja ihre Athleten irgendwie noch. Wie haben sie dir damals geholfen und auch heute noch?
Ja, ja, sie helfen mir immer in allem, was ich so vorhabe. Sie helfen mir teilweise Rampen zu bauen, wo vielleicht mal Hilfe nötig ist. Ich habe Rampen von ihnen auf der anderen Seite unterstützen sie durch ihr Trainingszentrum, wo ich auch schon war in Österreich. Dann, was Fitness und Gesundheit angeht, natürlich hat man da weitere Türen offen und es ist einiges.
Ja, und natürlich machen sie auch immer wieder Events, einen die Red Bull X-Fighters, die jetzt zwar irgendwie schon länger im Pausenstatus sind, aber da gibt's ja auch schon wieder Gerüchte, dass es eventuell in Zukunft wieder was geben könnte. Du bist als, wie alt warst du, 16 glaube ich auch, ne, in München bei den Red Bull X-Fighters gefahren, dein erstes Red Bull X-Fighters-Event und dann hast du es gleich bis ins Halbfinale geschafft, meine ich, oder?
Ja, genau.
Und hast einen gewissen Tom Pages rausgehauen. Wie war das für dich wieder als junger Mensch? Ich meine, ich habe viele, wie war das damals für dich Fragen heute, aber das ist ja, muss ja auch sensationell gewesen sein, oder?
Es war ziemlich crazy. Kurz vorher, vor dem Event, war ich beim Metrebo und habe zufällig meine erste Quarterpipe auch über Red Bull bekommen, weil bei dem Event gab es eine Quarterpipe und ich musste das natürlich trainieren. Habe dann wochenlang wirklich auf der Quarterpipe trainiert und dann ging es Richtung München und die Aufregung war natürlich riesig. 25.000 Leute, bestimmt eine Million Leute, die über Livestream zugucken und da ist ein deutscher Fahrer und er ist 16 und hat noch absolut keine Erfahrung bei den Red Bull X-Fighters gemacht. Ja, und ich wollte natürlich alles geben. Musste dann leider in der Vorrunde nochmal antreten, um dann gegen den Erstplatzierten der Qualifikation zu fahren, Tom Paget. Ja, die Chancen waren eigentlich relativ gering, aber Tom Jeder, der ja, den ihn kennt, der weiß, dass er mental manchmal seine Probleme hat und er konnte einfach sein Laufen nicht komplett durchziehen, ist beim Bikeflip gecrashed. Und dann ging es direkt eine Runde weiter für mich. Unglaublich, werde ich auch wieder nie vergessen in meinem Leben. Und es war, ja, wahnsinnig cool.
Hat dir das dann auch nochmal so einen zusätzlichen Push gegeben, dass du gesagt hast, Mensch, ich kann das, ich bin jetzt 16 und lande bei so einem Event schon weit vorne und dass du dann gesagt hast, Mensch, dann kann ich auch Night of the Jumps mal gewinnen und so weiter?
Ja, das war immer noch mit 16 so eine schwierige Phase. Ich habe auch viel trainiert, aber man macht halt auch immer noch mal Fehler. Ja, es lief schon ganz gut, aber ja, ich bin eigentlich durch Glück auch unter anderem so weit nach vorne gekommen. Ich meine, hätte er seinen Lauf durchgezogen, wäre ich natürlich raus gewesen. Aber ich wusste, wenn ich weiter viel trainiere und viel investiere in den Sport, kann ich es wahrscheinlich auch mal dahin schaffen, wo die anderen mittlerweile fahren. Ja, und es hat einfach funktioniert.
Ja, Red Bull X-Fighter ist inzwischen eher auf Pausenstatus. Wie wichtig findest du, dass es sowas wie die X-Fighters vielleicht in Zukunft wieder gibt?
Super wichtig für diesen Sport. Es war die größte Serie damals. Ja, die besten Fahrer waren am Start. Und natürlich, wenn man sich als Freestyle-Motocrosser untereinander auch messen, wer hat nun den besten Lauf? Und ja, es war damals eine Mega-Veranstaltung und ich bin auch wirklich ein bisschen traurig, dass wir leider keine Red Bull X-Fighters mittlerweile mehr haben.
Wie wichtig sind generell Wettkämpfe fürs Freestyle-Motocross?
Für den einen sind Wettkämpfe sehr wichtig, für den anderen eher nicht. Man muss bei Freestyle immer so ein bisschen differenzieren. Es gibt viele Fahrer, die fahren Shows. Fahren gerne nur Shows. Es gibt Fahrer, die fahren gerne nur Wettkämpfe. Ich bin so ein Typ, ich fahre beides gern, aber ich bin sehr gern auch im Wettkampf unterwegs. Ich mag das einfach. Ich mag das dann einfach im Wettkampf zu zeigen, was man kann oder was ich kann, da einfach abzuliefern und zu gucken, wo man landet.
Denkst du, Freestyle Motocross wäre auf dem Level, wo es inzwischen angekommen ist, wenn man nicht sozusagen auch diesen Wettkampfdruck hätte manchmal?
Gute Frage. Aber ich denke, man braucht wie in jedem Sport, wie im BMX, im Skateboarden, braucht es einfach diese Wettkämpfe, um auch, ja, dass dieser Sport sich weiterentwickeln kann. Ja, es ist schon wichtig, dass man Wettkämpfe hat. Ich meine, wofür macht man das? Man will ja natürlich zeigen, was man kann und das kann man eigentlich ja fast nur im Wettkampf. Und ja, sich mit den anderen Fahrern zu messen, ist schon cool.
Ja, ich, ne, aus meiner eigenen Karriere weiß ich es auch. Ich bin auch immer gerne Wettkämpfe gefahren, ja, aber auch gerne Shows. Ja. Und also ich bin mir für mich persönlich sicher, manchmal hätte ich vielleicht einen Trick nicht gemacht, wenn ich dann doch dieser selbst auferlegte Ehrgeiz gewesen wäre, jetzt in einem Contest, in einem Run, auch wenn man sich vielleicht nicht 100% wohlfühlt, dann doch was zu setzen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also so ein Wettkampf, natürlich will man einfach das zeigen, was man kann und dann ja, holt man den einen oder anderen Trick nochmal raus, den man vielleicht noch nicht gezeigt hat.
Du bist vor allem in der Night of the Jumps groß geworden, wettkampftechnisch. Einfach allein dadurch, dass das, glaube ich, die europäische Serie ist und eigentlich, glaube ich, die einzige existierende Wettkampfserie. Wie? Und ich sag mal, ne, es ist ja mal so ein bisschen die Diskussion, wer ist der Beste? Ich persönlich sehe es eher so, im Freestyle-Motocross gibt es nicht den Besten, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt. Wie begegnest du Leuten, die so dir nach dem Motto kommen, hey, du bist ja, hast zwar den Weltmeistertitel, aber das war ja nur in Anführungszeichen die Night of the Jumps, wo man nur im Kreis hüpft, jetzt mal überspitzt dargestellt.
Ja, es ist einfach schön, dass es die Night of the Jumps überhaupt noch gibt. Mittlerweile wirklich eigentlich die einzige Contest-Serie. Man ist Weltmeister, ja, man weiß aber, okay, es gibt dann auch ein paar andere, die auch auf deinem Level fahren und die da nicht angetreten sind. Das hat aber einfach auch Hintergründe, ja, wie zum Beispiel Startgelder oder so, die bestimmte Fahrer verlangen, was einfach tatsächlich teilweise vielleicht nicht möglich ist. Ja, aber den Titel zu haben ist natürlich cool. Man weiß, es gibt noch andere und deswegen vermisse ich auch ein bisschen die Red Bull X-Fighters, weil man sich da auch einfach mit den anderen noch messen konnte. Ja, aber ich bin der Serie Night of the Jumps auch sehr dankbar. Es ist eine wahnsinnig coole Serie. Es ist wie eine Familie mittlerweile für mich. Und ich fahre sehr gerne da. Die Fahrer dort, wie einen Michael Melero, David Rinaldo, Rob Adelberg, die auch Weltspitze fahren, ist es auch nicht leicht, die zu besiegen. Von daher, es fahren viele von der Weltspitze schon in der Night of the Jumps eh mit. Und Weltmeister zu werden, ist trotzdem nicht einfach.
Ja, ich denke gerade durch, das ist ja manchmal der Kritikpunkt an der Night of the Jumps, dass die Strecken so einfach in Anführungszeichen sind, weil es im Kreis ist, immer so ziemlich die gleichen Rampendistanzen. Aber das hat ja, finde ich, das Trick-Level so enorm hochgeschraubt, weil eigentlich jeder jederzeit seine besten Tricks machen kann, was einen, glaube ich, als Fahrer dann doch ganz schön fordert, weil ne, ein Rémy Bisoire, ein Michael Melero, ein David Rinaldo, ein Libor Potmel, keiner von denen wird gern Zweiter hinter Luke Ackermann oder so. Ja. Oder keiner von denen bangt gerne überhaupt um den Finaleinzug, muss man ja sagen. So gut ist es ja geworden
inzwischen. Ja, es ist mittlerweile wahnsinnig wichtig, in der Qualifikation schon voll abzuliefern, um einen guten Finalstartplatz zu bekommen. Ja, ins Finale können auch nur 6 Fahrer kommen und das ist mittlerweile wirklich hart geworden, weil die Fahrer auch einfach ein mega Niveau haben. Man hat mittlerweile auch einen Josh Sheehan dabei. Damals ist Clinton Moore mitgefahren, also wirklich die Weltspitze. Es gibt wirklich nur ein paar Ausnahmen, die noch nicht gestartet sind. Und man hat im Kreis hat man aber auch fast 10 Rampen mittlerweile, die verschiedene Radien haben, verschiedene Distanzen und von daher ist es auch gar nicht so einfach. Man hat ein Zeitlimit, was das Ganze auch natürlich noch ein bisschen schwieriger macht. Und ja, wirklich da so einen richtig guten Lauf zusammenzufahren, ist nicht gerade einfach.
Ja, und inzwischen ist ja wirklich das Level so eng zusammengerückt, dass ein kleiner Wackler bei der Landung kann schon sozusagen der entscheidende Punkt mehr oder weniger sein.
Ja, es ist wirklich, mittlerweile kommt es auf Kleinigkeiten an. Es sind wirklich teilweise Landungen, die einen da das Ergebnis versauen können oder ja, verschiedenste Sachen und man muss wirklich da alles geben.
Wenn wir schon über Events reden, müssen wir jetzt auch ein bisschen auf das Thema eingehen, was 2020 den Stempel aufgedrückt hat. Dieses komische Corona, was eigentlich keiner mehr hören kann. Aber nicht nur sozusagen die ganzen Musiker und Gastronomen hat das schwer erwischt, sondern Freestyle Motocross ist wirklich eine der Sportarten, die eigentlich im Arsch sind dadurch. Es findet eigentlich nichts statt. Wie gehst du damit um? Wie viele Events bist du dieses Jahr gefahren und was für Auswirkungen hat das auf dich oder was macht das mit dir?
Ja, auf dem Plan standen auf jeden Fall einige Veranstaltungen mehr, als wir wirklich gefahren sind. Veranstaltungen sind wir, glaube ich, bis März gefahren und das waren vielleicht eine Handvoll. Also wirklich nicht viele. Das Thema ist natürlich sehr, sehr kritisch und für uns Sportler ganz, ganz schwierig. Für die meisten Sportler ist es sogar so, dass sie irgendwie arbeiten müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Man muss sich da als Sportler irgendwie auch schon Gedanken machen. Man muss sich über die Jahre irgendwie gewisse Rücklagen, sollte man anlegen, um sowas überbrücken zu können. Aber nach so einem Jahr ist man natürlich schon mittlerweile ganz schön frustriert. Es gab keine Events. Und für mich sind Events einfach immer so ein Antrieb, noch mehr zu trainieren. Ganz schwierige Zeit auf jeden Fall.
Ja, wir haben jetzt hier sozusagen zweite Novemberhälfte. Was machst du derzeit? So, wie sieht dein Tageswochenablauf aus?
Ja, mittlerweile wird das Wetter sogar noch schlechter hier in Deutschland. Der Winter steht vor der Tür und es wird immer schwieriger noch zu trainieren. Aber ich habe natürlich das Jahr weiterhin trainiert, habe mein Trainingsprogramm weiterhin durchgezogen. ja, unter anderem bin ich an meinem Haus immer noch ein bisschen am Werken, mache ein bisschen Sport, was natürlich auch immer wichtig ist. Das muss man natürlich weiterhin machen. Die Konkurrenz schläft nie, auch nicht in so einer Zeit. Und ja, das ist das, was ich immer mache.
Ja, manch einer ist jetzt durch die finanzielle Situation alleine gezwungen, in seinem FMX-Fahren sozusagen das Tempo rauszunehmen, weil er unter der Woche einfach gucken muss, wie er anders Geld verdient. Ich schätze mal, du bist nur in der glücklichen Lage, dass du durch Sponsoren da irgendwie noch hinkommst. Wenn das nicht so ist, kannst du es natürlich auch sagen. Aber wie... Ich meine, wie geht man dann um? Sagt man auch, Mensch, findet jetzt eh nicht statt, ist schwierig, sich zu motivieren und was soll ich jetzt was riskieren? Oder kommt auch mal der Gedanke in einem auf, okay, alle anderen schalten Gang zurück, das ist jetzt der Moment für mich, um jetzt einfach nochmal einen Gang zuzuschalten, also hochzuschalten und vielleicht jetzt wirklich mal in Ruhe Tricks zu trainieren, die sonst während der laufenden Saison schwierig zu trainieren sind aufgrund ihres Verletzungsrisikos.
Ja, ich werde natürlich keine genauen Tricknamen nennen, aber ich habe natürlich weiterhin trainiert. Ich habe weiterhin auch wahrscheinlich auch neue Sachen probiert. Und ja, das Jahr, sich da zu motivieren, ist natürlich immer schwierig, wie du schon gesagt hast. Ja, weil halt einfach keine Veranstaltungen waren. Aber ich habe weiterhin mein Ding durchgezogen und wenn es jetzt wieder losgehen sollte, wäre ich auf jeden Fall fit. Ich könnte jetzt direkt wieder ja das ein Event fahren, das wäre kein Ding. Aber ja, jeder hofft natürlich, dass es einfach bald wieder ja normal wird und wieder weitergeht.
Kommen dir auch so Gedanken, weil jetzt ist ja aktuell wieder das Thema, ne? Krankenhausplätze freihalten, Intensivstationen Plätze freihalten. Und wir wissen, wenn es richtig blöd läuft, kann man auch beim FMX auf der Intensivstation landen. Ist das was, wo du dir Gedanken machst, jetzt dann vielleicht aktuell wieder ein bisschen weniger zu riskieren, auch im Training? Oder muss man das eigentlich auch ausblenden können, ne?
Momentan bin ich eh relativ wenig am Fahren durch das relativ schlechte Wetter. Von daher mache ich mir da nicht ganz so Gedanken drüber. Aber es neigt sich eh, das Jahr neigt sich eh dem Ende zu und das Wetter wird immer schlechter. Und von daher werde ich auch relativ wenig fahren in den nächsten Wochen.
Die große Befürchtung oder das große Fragezeichen ist ja, wann wird es wieder FMX-Events, wie wir sie kennen, also ne, viele Indoor-Events geben. Was sind so deine Erwartungen oder was ist deine Einschätzung, wie 2021 aussieht?
Ich hoffe natürlich, dass es am besten morgen wieder losgeht. Ja, so wird es aber leider nicht kommen. Ja, natürlich muss man das ganze Thema jetzt erstmal irgendwie in den Griff kriegen. Es ist ja für alle wichtig. Ja, aber jeder Sportler hofft, glaube ich, dass es bald wieder mit Events und Veranstaltungen losgeht. Und ich hoffe, dass wir, ja, wenn es den Impfstoff bald gibt, dann auch bald wieder loslegen können.
Ich sag mal, den ersten Lockdown im Frühjahr hast du, glaube ich, ganz gut genutzt, so zumindest meine Interpretation, indem du einfach mal locker flockig einen neuen Weltrekord aufgestellt hast. 10 Mini-Flips in 30 Sekunden waren das. War das wirklich so eine Lockdown-Idee oder stand das schon länger auf dem Plan?
Es stand schon seit Jahren auf dem Plan, diesen Rekord zu machen. Aber ich habe eigentlich nie Zeit gehabt, diese Sache wirklich mal anzugehen und mal zu trainieren. Und ja, als der Lockdown dann kam, war meine erste Idee, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Weil, ich will mal sagen, Stino weiter trainieren hätte mir jetzt auch nichts gebracht. Man wusste, okay, dieser Lockdown, das wird erstmal ein bisschen dauern. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt ist Zeit, um mal diesen Weltrekord anzugehen. Dann habe ich mir hier auf dem Sportplatz meine 5 Hügel aufgeschüttet, weil mehr Platz hatte ich einfach nicht. Und habe angefangen zu trainieren. Ja, das lief an sich auch ganz gut. Habe dann Zeiten gestoppt, habe geguckt, okay, passt das oder könnte das hinhauen? Und dann ging das eigentlich auch schon los. Und das war eigentlich wirklich eine coole Sache, diesen Rekord von Travis Pastrana damals einzustellen. Und ja, es hat auch auf 1 dann geklappt.
Was mich fasziniert hat daran war, Travis hat das ja damals über so eine Beton-Autobahn-Barrieren-Dinger gemacht, wo man sich zwar auffragt, wie man darüber einen Backflip macht, aber okay, er hat einen Weg gefunden. Aber die sind ja ziemlich einheitlich genormt und dein Weltrekord war ja wirklich über Erdabsprünge. Klar kann man versuchen, die auch möglichst gleich zu bauen, aber da muss sich ja jeder anders angefühlt haben, oder?
Ja, das war genau der Knackpunkt, will ich mal sagen. Ich meine, hier in Thüringen haben wir ziemlich gute Muttererde, die man gut komprimieren kann und die Absprünge relativ gleich shapen kann. Wir haben aber das Video, wollten wir in Berlin drehen und ich hatte schon so ein bisschen Bammel, dass wir Probleme mit der Erde kriegen und was dann auf dem Flugplatz lag, war im Prinzip meiner Meinung nach fast Sand. Von daher war es eigentlich für mich fast eine absolute Katastrophe. Wir haben dann stundenlang geschaufelt und probiert und gemacht und sind mit der Rüttelplatte über die Sprünge gefahren und haben probiert, das Ganze zu verdichten. Und dann wusste ich, okay, ich habe nicht viele Versuche, weil im Sand fahren sich natürlich schöne Spuren ein und habe dann auf eins probiert, das Ganze durchzuziehen und es hat auf eins geklappt und ich war super happy.
Respekt, herzlichen Glückwunsch auch dafür nochmal. Ja, manch einer, ich sag mal, ne, du hast ja jetzt schon viele Weltrekorde aufgestellt. Jüngster Backflipper, letztes Jahr mit Nitro Circus, ein Double Backflip Train mit Jacko Strong und Josh Sheehan und jetzt die Mini-Flips. Manch einer mag das vielleicht so ein bisschen belächeln und sagen, ja gut, das ist ja was die Jungs eh können und das ist eher so eine PR-Market Sache, aber aus deiner Erzählung habe ich jetzt auch wieder rausgehört, das war jetzt keine einfache Nummer, die man mal schnell so macht, oder?
Nee, also das war absolut nicht einfach. Ich habe, wie gesagt, hier auf 5 Sprüngen trainiert und nach 5 Sprüngen oder 6 habe ich auch dann nicht mehr viel gesehen. Die Orientierung war dann lost. Und es muss halt immer passen. Die Rotation muss passen, dann muss man wieder runterbremsen, wieder beschleunigen. Und es gibt so viele Faktoren, die da wirklich auch mit einspielen, die das Ganze sau schwierig machen. Und dann das erste Mal hintereinander 10 zu machen, war ziemlich crazy, weil zwischendurch wusste ich nicht mehr, wo ich war. Und ich habe einfach nur noch das gemacht, was ich normalerweise gemacht habe. Aber es hat zum Glück funktioniert und
du warst dann am Ende überrascht, dass kein weiterer Sprung mehr kam, oder?
Sozusagen, ja. Nee, es war wirklich kein einfacher Rekord. Ich hatte es mir eigentlich einfacher vorgestellt, aber diese schnellen Drehungen mit einem 100-Kilo-Motorrad sind einfach unglaublich krass für den Körper und es war nicht einfach.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe selber noch nie einen Mini-Flip gemacht, außer mit einem Minibike mal einen kleinen Flip, aber mit einem großen Motorrad, das hört sich ja immer so niedlich an, Mini-Flip. Und wenn alles gut geht, sieht er ja auch relativ einfach aus. Aber ich weiß von einem Backflip über eine normale Rampe, wenn man sich da sicher fühlt und eine gewisse Routine hat, hat man ja alle Zeit der Welt, kann kopfüber in der Luft fliegend alles hinter sich in Ruhe lesen, auch wenn es kopfüber steht und so. Was ist sozusagen so diese besondere Challenge beim Mini-Flip oder ist das eigentlich was ganz was anderes als so ein großer Backflip, außer dass man kopfüber rotiert?
Es ist schon ziemlich was anderes, weil die Rotation ist einfach unglaublich schnell. Ich meine, man hat nicht viel Zeit, sich dort zu drehen. Es muss alles im Absprung stimmen, also das ist wirklich das perfekte Gas. Und dann muss man eigentlich hoffen, dass man irgendwie rumkommt. Man muss einen ziemlich harten Impuls an den Lenker geben, also beim Ziehen. Also es ist einfach auch so viel, was man auf einmal machen muss. Dann angenommen, man merkt in der Luft, man überrotiert, du kannst nicht mehr viel machen.
Ich wollte gerade fragen, wie viel Spielraum hat man überhaupt? Null wahrscheinlich.
Nein, es ist null. Wirklich, auch wenn man merkt, man kommt aus dem Absprung raus und es ist nicht genug Rotation, dann ist es so. Du kannst nichts mehr machen und das macht die ganze Sache so schwierig.
Hat dir vielleicht auch das Commitment, was man für einen Double Backflip braucht, geholfen, um diesen Mini-Flip-Weltrekord aufzustellen?
Also ich habe ja mit Mini-Flips vorher angefangen, bevor ich Double Backflips gemacht habe. Einfach auch irgendwie aus einer dummen Idee. Wir sind bei Christian Kleiner gefahren. Er hatte ein Foam-Pit mit einem Mini-Flip-Sprung. Dann habe ich mal ein paar da reingemacht und habe gesehen, okay, das funktioniert irgendwie ganz gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann habe ich den ersten auf Dirt gemacht und dann habe ich mir hier auf meiner eigenen Strecke mal ein paar einen Sprung gebaut, wo ich das drüber gemacht habe. Das habe ich auch dann fast täglich mal gemacht. Dann habe ich mal wieder damit aufgehört. Und ja, jetzt habe ich wieder damit angefangen und habe den Rekord aufgestellt. Und mit Double Backflips habe ich eigentlich danach angefangen. Also das ist eigentlich auch grundverschieden, weil die Rampe vom Double Backflip ist viel länger. Und ein Double Flip, ein Mini-Flip-Sprung ist ja eigentlich wirklich nur 70 cm oder so hoch. Also man fährt eigentlich nur mit dem Vorderrad rein, beschleunigt voll und hofft, dass es passt. Und bei einer Double Backflip-Rampe muss man wirklich erst am Ende der Rampe ziehen und das macht es eigentlich komplett verschieden.
Ja, genau. Also auch für einen normalen Backflip, man muss ja eigentlich eher, wenn man den erstmals übt, eigentlich eher diese Ruhe behalten, genau. Nicht zu früh zu ziehen, weil dann geht's schief. Ja. Du hast ja den Mini-Flip auch schon in Contest-Runs eingebaut. Also kannst jetzt alles liefern vom Mini-Flip bis Double-Backflip und alles dazwischen. Die Entwicklung im FMX ist ja so eine Standardfrage in allen Freestyle-Sportarten. Wo wird's hingehen? Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee, wo es in Sachen FMX hingehen wird in Zukunft?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, mittlerweile haben wir einen Triple-Flip schon machbar gemacht. Josh Hien hat den einfach mal gesprungen, als ob es nichts wäre, über eine Rampe, die 10 Meter hoch ist, aber 25 Meter in der Luft. Unvorstellbar eigentlich. Deswegen ist die Frage wirklich schwierig. Wo geht es jetzt hin? Ich meine, mittlerweile entwickeln die Jungs Rampen. Mittlerweile wird an den Motorrädern rumgebaut, dass die noch leichter sind. Es wird kleinere Tanks werden verbaut, Carbonteile werden verbaut, um alles einfach noch besser zu machen. Und ich denke mal, dieser Trend wird auch weitergehen. Mittlerweile haben wir auch Airbag-Landungen, die einiges einfach besser machen. Ich meine, wenn man auf einen Meter Luftkissen fällt, ist das schon schöner, als wenn man auf einen Dirt-Hügel hinfällt. Aber der Sport wird sich weiterhin wahnsinnig entwickeln, glaube ich.
Also ne, die Konsequenzen werden, glaube ich, immer größer, wenn was schief geht. Ich selber war ja, ich sag mal, eher einer der Pioniere in diesem Sport, habe angefangen in Zeiten, wo es noch nicht mal Absprungrampen gab, wo man einfach auf der Motocross-Strecke auf dem nächstbesten Table versucht hat, mal die Fersen vom Lenker zusammenzuklicken und man dachte schon, boah, das ist jetzt schon verrückt. Da bewegt ihr euch jetzt auf einem völlig anderen Niveau und ich bin ganz ehrlich, ich habe vor 10 Jahren aufgehört, als Profi zu machen und mein letzter Backflip mit dem Motocross-Motorrad war September 2011, seitdem nicht mehr. Ich hätte zwar auch noch Lust, also vielleicht muss ich hier auch mal ins Pumpen nochmal zu Besuch kommen. Ich bin echt nicht traurig, dass ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen muss, ob ich jetzt einen Double Backflip, einen Flair, einen Frontflip oder sonst wie lernen muss. Wie gehst du damit um? Also wenn jetzt der nächste Fahrer einen Trick macht, denkst du dir, verdammte Scheiße, oder denkst du, oh, das geht, cool, gleich mal nächste Woche ransetzen.
Also erstmal dazu, du kannst wahnsinnig froh sein, dass du aufgehört hast.
Danke, danke.
Nee, das ist wirklich mittlerweile verrückt, wie sich der Sport in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich meine, man hat viel mehr Möglichkeiten, die Rampen sind besser geworden, die Landungen, es ist alles ein bisschen besser geworden als damals. Wie gesagt, die Airbag-Landungen helfen einem viel, das Ganze vom Foampit auf Dirt dann zu machen. Es ist wie so ein Zwischenstep, den man da gehen kann, der auch relativ safe ist. Aber wenn jetzt einer wieder einen neuen Trick entwickelt, man will natürlich selber auch seine Tricks entwickeln und man guckt natürlich auch, was die Konkurrenz immer macht. Und ich bin da auch immer am Ball, aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, okay, der hat heute den neuen, weiß ich nicht, Quattro Flip oder irgendwas gemacht. Das muss ich morgen auch machen. Ich probiere eher so meine eigene Schiene zu gehen und meine eigenen Sachen irgendwie zu entwickeln. Das finde ich einfach cooler. Ich will nicht unbedingt der sein, der alles jetzt nachmachen muss, was bestimmte Fahrer machen.
Siehst du diese ganze Entwicklung mit den Rampen? Du hast es ja gerade gesagt, ne? Inzwischen tüfteln verschiedene Fahrer oder auch Events an neuen Rampenformen. Jahrelang gab es die 8- und 9 Meter Radiusrampe, einen Superkicker und das war's. Dann gab es plötzlich mechanische Rampen, von manchen als Cheater-Ramps bezeichnet. Jetzt gab es dann bei Nitro Circus den Moonbooter und Levi Sherwood hat eine eigene Rampe entwickelt, über die er jetzt auch Long Distance Double Backflips konstant macht. Begrüßt du das, dass da irgendwie weiterentwickelt wird? Weil der ursprüngliche Rampentyp ja, ich sag mal, aus dem Jahr 2000 stammt oder so und der Sport hat sich halt einfach weiterentwickelt.
Natürlich muss man weiterentwickeln, ganz klar, sonst kommen wir zu keinem Fortschritt. Man muss aber auch bedenken, die Landungen müssen dann auch sicherer werden. Wenn man eine Rampe baut mit einem 8,5er Radius mit über 3 Meter Höhe und stellt die auf 23 Meter, wie es Levi gemacht hat, dann muss die Landung halt auch dementsprechend sein. Und das macht es sehr schwierig. Denn ja, bei gewissen Veranstaltungen hat man einfach nicht die Hallenhöhe. Ich meine, wir bewegen uns da in 15, 16, 17 Meter Höhe, wenn man solche Rampen springt. Ja, aber ich bin wirklich einer, der diesen Fortschritt immer oder diese neuen Entwicklungen immer begrüßt. Ich probiere sowas gerne aus und wie gesagt, der Sport muss sich auch noch ein bisschen entwickeln.
Ja, wir sind hier vorhin auch über dein Trainingsgelände gelaufen auf dem Sportplatz. Da stehen noch ein paar Rampengestelle rum. Also nicht alle Rampen sind aufgebaut. Gibt's irgendwo was, wo du sagst, das ist dann zu viel? Also ich persönlich tue mich jetzt mit diesem Moonbooter schwer, weil natürlich kann man damit viel einfacher Double Backflip springen, aber das Setup, wo Nitro Circus den aufstellt, nämlich irgendwie, du sagst es, einerseits draußen, weil die Hallendecke schon bei uns hier in Europa gar nicht ausreicht. Andererseits, finde ich, versaut es ja irgendwie auch die Fans und den Zuschauer, weil die es gewohnt sind jetzt, dass alle irgendwie einen Double Flip Train springen, aber auf eine Luftkissenlandung, die in der Show liegt und wie gesagt, auf einer besonders hohen und steilen Rampe, wo es fast schon schwierig ist, nur einen einfachen Backflip zu machen, weil man da schon extrem bremsen muss. Also das ist mir persönlich schon zu viel, so ein Moonbooter. Und wie siehst du das?
Mir persönlich auch. Ich bin kein Fan von diesem Moonbooter. Es gibt eine Double Backflip Rampe, die damals von Travis Pastrana gebaut wurde und darüber springe ich die auch noch. Ein Double Backflip über den Moonbooter zu machen ist ja im Prinzip Kinderkram, meiner Meinung nach. Ist jetzt natürlich doof gesagt, aber
jammern auf hohem Niveau, aber es bleibt schwierig, aber deutlich einfacher, oder?
Deutlich einfacher. Ja, es ist wie wenn man, ja, sag ich mal, eine Double Egg Roll ist jetzt auch vom Machen ja nicht schwierig, vom Kontrollieren ja schon. Aber Moonbooter, ein Double Backflip ist für mich wie ein normaler Backflip. Wie fast jeder kann's. Ich bin mir fast sicher, fast jeder kann's. Von daher ist es für das Publikum natürlich immer schön zu sehen, okay, da machen drei hintereinander einen Double Backflip, aber über Moonbooter ist das für mich persönlich als Sportler gesehen, eine Null.
Hast du schon mal erlebt, dass bei der Night of the Jumps einer zu dir ankam und das kritisiert hat, dass er nur du als einziger Double Backflip springst und alle anderen nicht, weil er es vielleicht aus Social Media von Nitro Circus und Co. anders kennt inzwischen?
Nee, zum Glück ist da noch keiner angekommen und hat sich beschwert. ja, die Konkurrenz bei der Night of the Jumps kennt es ja genauso. Die haben ja die Pläne von den Rampen. Von daher ist das kein Vorteil, den ich mir da verschaffe. Aber ja, Nitro Circus will natürlich immer ein Stück krasser sein als alle anderen und bauen dann auch die Rampen, um das Ganze möglich zu machen. Das ist ja ganz logisch. Aber ich weiß es nicht, ob es jetzt ein Fortschritt für den Sport unbedingt ist.
Wie siehst du das mit den Cheater in Anführungszeichen Rampen, also den mechanischen Rampen, die es zum Beispiel für einen Frontflip gibt, aber auch inzwischen ja bei der Quarterpipe, für einen, was ist, Frontflip Flair und so, ja. Wenn jemand sagt, Mensch, das ist doch aber nichts Pures, dann macht doch eher die Rampe den Trick. Und wie viel ist davon Rampe, wie viel ist davon Fahrer?
Ja, die mechanischen Rampen ist natürlich ja auf der einen Seite sehr gefragt, auch natürlich, weil es ein cooler Effekt ist, aber auf der anderen Seite wird sie von vielen Leuten sehr gehasst. Wir haben uns damals auch eine gebaut, als das ganze Thema aufkam, ganz einfach um ja konkurrenzfähig zu bleiben in der WM. Ich meine, die Rampe hat da gestanden, man konnte sie sich bauen und drauf trainieren und das haben wir halt gemacht und ich habe das ganz einfach genutzt, aber ich bin eigentlich auch keiner, der es unbedingt mag. weil es einen Frontflip einfach auch unglaublich einfach macht. Den Mechanismus oder der Mechanismus macht den Frontflip im Prinzip selber. Man muss dann noch ein bisschen nachkorrigieren. Und dann ist der Frontflip eigentlich schon gelandet. Also ja, ich bin kein großer Freund davon und ja, normale Rampe ist das, was zählt.
Genau, Jacko Strong und Rob Edelberg, die du ja beide auch gut kennst, sind sozusagen die einzigen weltweit, die über normale Rampen Frontflips springen. Jacko jetzt sogar über einen Erdabsprung. Ist die Cheetah-Rampe vielleicht in dem Fall einfach ein Zwischenschritt, um erstmal sich an die Vorwärtsrotation zu gewöhnen, um dann vielleicht auch auf einer normalen Rampe weiterzumachen?
Ja, man kann es als Zwischenschritt bezeichnen, aber über eine normale Rampe zu frontflippen ist ganz was anderes. Es ist einfach so wahnsinnig schwierig, weil man so viel gleichzeitig machen muss. Man muss beide Bremsen nach Verlassen der Rampe zumachen, also ziehen. Das Gas muss zu sein, man muss die Kupplung ziehen, man muss sie nach vorne schmeißen und das muss alles in einem Moment passieren und das macht das Ganze so schwierig. Deswegen, also man kann von dieser Frontflip-Rampe wirklich nicht viel für einen normalen Frontflip ableiten.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich bin auch kein Fan von Cheetah-Ramps, ja. Jetzt inzwischen ja nur noch als aus Fansicht. Ne? Ich denke mir nicht, aber auch, ja gut, ich begrüße es eigentlich auch nicht, die Dinger jetzt auch bei Wettkämpfen regelmäßig zu sehen, weil ja auch jeder Mechanismus wieder ein Ticken anders funktioniert, so wie die genau. Rampe grundsätzlich anders ist. Ne?
Ja, das macht es auch ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, Millimeter anders geschweißt bei diesem Mechanismus kann sehr, sehr viel bewirken. Hat man auch schon auf gewissen Videos wie von Javier Villegas gesehen, dass die Klappe einfach nicht funktioniert hat und er hat anderthalb Frontflips gemacht. Von daher ist es ja ein sehr kritisches Thema auch.
Du hast nach wie vor deinen Wohnort und auch deinen Trainingssitz hier in der Mitte Deutschlands. Früher, ne, ich weiß, mein guter alter Freund Fabian Bauersachs hat früher mal gesagt so...
Grüße an Fabi.
Ja, hallo, auch von mir, Fabi. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht über dich herziehen, sondern der hat früher mal gesagt, ja, Standort Deutschland ist ein Nachteil als für einen FMX-Profi. Ich denke, du als amtierender Weltmeister und mit Top-Ergebnissen bei allen möglichen Events auf dieser Welt, ne, auch X-Nights in Costa Rica und so weiter, Red Bull X-Fighters bei Nitro Circus auch gut performt und so weiter, hast bewiesen, der Standort Deutschland ist überhaupt kein Nachteil. Ja, wie siehst du das? Und hat sich nicht schon doch schon mal gekribbelt, irgendwie vielleicht nach Frankreich zu ziehen oder nach Spanien oder nach USA?
Natürlich gab es schon die Überlegung von mir, wegzuziehen. Allerdings bin ich, ich bin gern hier. Ich bin super gern wirklich in Niederdorla. Es ist mein Heimatort. Meine Freunde sind hier, meine Familie. Alle, die ich kenne, sind hier und... Ja, es ist natürlich ein Nachteil, dass man hier einen ziemlich harten Winter hat. Allerdings ist das Frühjahr ist immer sehr schön hier. Den Sommer kann man gut zum Fahren nutzen und den größten Teil vom Herbst genauso. Das einzige Problem ist, wie gesagt, der Winter. Und im Winter habe ich die meisten Events. Von daher bin ich da viel unterwegs, bin viel am Motorrad fahren. Und wenn mal keine Events sind, dann fahre ich halt mit dem Auto runter nach Spanien und gehe dann ein paar Wochen da trainieren. Und dann ist im Prinzip auch schon wieder Frühjahr. Also es ist gar nicht schlecht hier. Wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche hier, meine Familie, meine Freunde. Und das ist mir auch sehr wichtig und die brauche ich einfach auch und deswegen werde ich, glaube ich, auch nicht hier wegziehen.
Wir wissen ja, dass zumindest industrielle und finanzielle Mekka vom Motocross und damit vielleicht auch Freestyle-Motocross, obwohl da bin ich mir schon gar nicht mehr ganz so sicher, sind die USA. Hat dich das auch schon mal gereizt, der Gedanke, Mensch, vielleicht dich eher in den USA zumindest öfter blicken zu lassen? Du bist so X-Games schon mal mitgefahren und um vielleicht einfach mehr zu verdienen, weil als FMX-Profi hast du ja auch nur eine bestimmte Dauer deines Jobs vor Augen, wenn es gut läuft, ein paar Jahre, wenn es schlecht läuft, auch eine kurze Laufbahn und da muss man natürlich irgendwie auch versuchen, relativ viel Geld mitzunehmen.
Ich meine, der Sport kommt aus Amerika, aber mittlerweile ist es so, dass es in Amerika kaum noch Events gibt, wenn man den Markt betrachtet. Mittlerweile hat sich das alles komplett nach Europa verlagert. Hier gibt es die meisten Events, die meisten Contests und eigentlich kommen, wenn dann alle Fahrer hierher, ob aus Australien oder aus Amerika, alle kommen irgendwie nach Europa, weil hier irgendwie das Freestyle-Mekka mittlerweile ist. Wenn man sich auf Instagram oder auf Facebook irgendwo die Freeride-Videos aus Amerika anguckt, das ist natürlich ein Traum und jeder will mal da drüben fahren gehen. Ich natürlich auch, aber ich werde auf keinen Fall nach Amerika gehen, um dort drüben Freestyle zu fahren, weil der Markt ist leider mittlerweile, glaube ich, meiner Meinung nach einfach kaputt. Und ja, ich werde hier bleiben.
Sehr gut, das hören wir sehr gerne. Thema Freeride ist natürlich auch interessant. Klar, in Amerika hat man viele Möglichkeiten. Ich denke, es gibt hier in Europa aber auch noch genug Pläne. Aber du hast noch nicht besonders große Freeride-Erfahrungen, oder?
Leider nicht. Nur so ein paar Freeride-Erfahrungen aus den Royal Hills und hier und da mal. Aber Deutschland ist leider nicht so wirklich das Gebiet, um wirklich geil Freeriden zu gehen. Ich meine, es gibt ein paar Plätze sicherlich, wo man fahren kann oder könnte. Laut Gesetz darf man das natürlich auch nicht.
Das ist alles natürlich Privatgrundstück,
wo privat. Man das macht. Ja.
Oder mit Erlaubnis des Betreibers.
Nee, von daher, die Wahnsinnserfahrung habe ich da noch nicht. Aber ich habe, ich würde es sehr genießen, viel Freeriden zu gehen, aber es geht leider hier nicht. Und ja, irgendwie hat es doch zum Beispiel letztes Jahr beim Red Bull Dirt Diggers geklappt, das Ding zu gewinnen.
Ich wollte dich gerade darauf ansprechen, dass du es gut könntest. Hast du ja letztes Jahr im Herbst bewiesen. Hat dich der Erfolg da überrascht?
Nicht überrascht. Ich war auch, also es war ja eben mitten in der Saison. Ich stand sehr gut im Training. Ich bin dann über Nacht von England nach Dienstlaken geflogen, was mich noch ganz schön viel Energie gekostet hat. Aber das Event war einfach der absolute Wahnsinn und ich hab wirklich das Event geliebt. Es war eine Wahnsinnsstrecke oder Wahnsinnsstrecken. Es gab ja drei. Und ich wusste, das wird cool und ich wusste auch durch vorherige Erfahrungen, wie zum Beispiel in den Royal Hills damals, dass ich das kann, dass ich auch Freeriden kann, auch Motocrossen kann und ich konnte das einfach ziemlich gut dort zusammenbauen, meine ganzen Läufe und so.
Ich glaube, du hast viele überrascht da positiv, weil viele dir das vielleicht nicht zugetraut hätten, weil sie dich hauptsächlich von Rampen kennen und dann ne, Ramp-Kit als junger Fahrer sozusagen schon FMX gefahren. Da wird man schnell in die Schublade gesteckt. Also für mich der beeindruckendste Moment war gar nicht so der Double Backflip über den Step-Up, sondern als du sozusagen über den Big Dog, den 40-Meter-Sprung, dann direkt einen Flip gesendet hast nach ein paar Sprüngen, obwohl du erst wenige Minuten vorher überhaupt zum ersten Mal über einen Erdabsprung geflippt bist auf 25 Metern. Und das war für mich so, alles klar, der Luke, der hat nicht nur dicke Eier, sondern auch noch die Skills dazu. Und das Ding hat ja sonst keiner geflippt. Hat dich das überrascht, dass sonst keiner gemacht hat? Und wie hast du das so wahrgenommen?
Ja, es war natürlich super crazy da. Wie gesagt, nachts erst angekommen, dann ausgeladen, direkt umgezogen ins erste Training rein. Es waren so viele Eindrücke dort. Aber ich habe es, wie gesagt, super, also wirklich genossen. Und dann bin ich ein paar Mal über den ersten Dirt-Absprung gesprungen und habe gedacht, eigentlich könnte man das doch irgendwie mal flippen, obwohl ich das noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ja, und habe das probiert, das hat ganz gut geklappt. Und dann sind wir irgendwie über den großen Absprung, über den großen Sprung die ersten paar Male gesprungen. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre auch irgendwie möglich, hier einen Flip zu machen. Hab das Ganze durchgezogen und das hat auch geklappt und ich war natürlich super geflasht. Ich meine, 40 Meter über einen Dirt-Absprung zu flippen ist macht man nicht jeden Tag.
Das machen auch die ganz großen Freerider nicht jeden Tag, ja.
Aber es war einfach ein mega Erlebnis. Ich habe, wie gesagt, das Ganze einfach dort als Spaß gesehen und sehr genossen und dann kommt das irgendwie bei mir ganz von alleine. Ich brauche mir da auch keinen Druck zu machen. Und das lief einfach.
Das ist wahrscheinlich der Unterschied, warum du Weltmeister geworden bist und ich außer zwei Night of the Jumps Events nie was gewonnen habe. Weil mir würden, ich bin auch schon mal einen Erdabsprung geflippt, aber das war dann auch im Prinzip fast eine Rampe nachempfunden. Fühlt sich natürlich immer anders an, weil der Druck anders ist beim Absprung. Aber dann bei 40 Metern würden mir, glaube ich, genügend Gründe erstmal einfallen, warum ich es nicht machen sollte, selbst wenn ich mich danach fühlen sollte. Oder angefangen bei, wie doll muss ich ziehen? Ist das Tempo anders? Oh fuck, jetzt wäre ich ja viel schneller. Was, wenn was schief geht? Aber so eine Gedanken hast du dann in dem Moment gar nicht gehabt, weil du einfach so einen Spaß hattest und selbstbewusst warst.
Ja, genau. Also ich habe einfach wirklich die Zeit da genossen, bin einfach mein Ding da hingefahren, im Training natürlich. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was da jetzt genau passieren könnte. Ich meine, ja, 40 Meter kopfüber, da kann alles passieren. Und habe das Ding dann einfach irgendwie, ich habe irgendwie gezogen im Absprung, irgendwie das Gas gefahren, wie ich es ja im Gefühl hatte. Und es hat funktioniert und es hat auf eins geklappt und ja, hätte das nicht geklappt, wäre ich wahrscheinlich das Event dann auch nicht mehr gefahren.
Aber ein weiterer Spitzname von dir ist ja inzwischen Hulk.
Ja.
Weil, wie kam es dazu und wofür steht der Name, denkst du?
Ah, gute Frage, du. Nein.
Also ich merke schon, du bist begeistert über den Spitznamen.
Ja. Na, ich habe, in meiner Karriere habe ich ja schon sehr... Also schon ziemlich oft auf der Gusche gelegen, bin öfters gestürzt und irgendwie stehe ich meistens wieder auf, wenn es nicht wirklich kritisch ist. Ich glaube, daher kommt einfach der Name, dass ich wirklich immer wieder aufstehe nach einem Crash. Sobald ich mich gut fühle, probiere ich einfach wieder aufzustehen und dann ja, ist auch meistens alles gut. Und ja, deswegen der Name Hulk.
Ja, entweder hast du Superkräfte oder den Zauber. Trank, ja, wie überlegst du, ja, vielleicht der Zaubertrank. Ja, Wahnsinn. Und ich finde aber auch, ne, zum einen ist natürlich das immer wieder aufstehen, aber zum anderen dann wirklich auch so eine Männergeschichten oder Superheldengeschichten, wie so ein 40-Meter-Flip ziehen, wie die ja den Namen verliehen haben. Hast du eine Erklärung dafür, warum du immer aufstehst? Oder, ne, ich sag mal, oder trainierst du speziell darauf hin? Machst Fallübungen oder baust dir ein Muskelkorsett auf? Oder?
Nee, Fallübungen, da hatte ich nicht so Lust drauf. Ich gehe ab und zu mal ins Fitnessstudio. Ich bin ja auch, will ich mal sagen, ein Schwergewicht im FMX. Ich habe wirklich ein paar Kilo mehr drauf als die meisten in meinem Sport. Die meisten wiegen so zwischen 50 und 70 Kilo. Ich habe da ein bisschen mehr. Ich habe da ja über die Jahre, wie gesagt, auch ein bisschen Krafttraining gemacht, um einfach ja auf sowas oder auf sowas gut vorbereitet ja, zu sein. Muskeln sind natürlich, schränken einen auf der einen Seite sehr ein in der Beweglichkeit, aber auf der anderen Seite schützen sie natürlich auch. Und ich probiere mich da wirklich auch immer fit zu halten, um wirklich solche Stürze gut abfangen zu können.
Dein Fahrstil oder Trickstil, ne, der war früher, als du jünger warst, eigentlich sehr kraftbetont. Ja. Inzwischen hat sich das, finde ich, sehr gewandelt. Also du bist viel smoother, flüssiger, stylischer, wenn man so sagen will, geworden. War das so eine natürliche Entwicklung oder war das auch irgendwas, wo du sozusagen auf deinen Style geachtet hast und bewusst drauf hin trainiert hast?
Ich glaube, ich brauchte da einfach meine Zeit. Mit so 15, 16, 17 habe ich natürlich immer viel ausprobiert, viele Tricks probiert, sie schnell zu lernen. Aber um einen Trick wirklich perfekt zu beherrschen und perfekt ausführen zu können, braucht es einfach seine Zeit. Und die brauchte ich, glaube ich, auch als Fahrer. Mittlerweile habe ich meine Routine drin, springe jeden Tag meine Tricks durch, probiere sie perfekt auszuführen, probiere da mit Videoanalysen, Fotoanalysen und so weiter zu arbeiten, um einfach wirklich ein gutes Ergebnis rauszukriegen. Und ich glaube, das macht es einfach aus. Wie gesagt, über die Jahre halt viel trainiert und viel perfektioniert und Ja, viel gearbeitet.
Hast du das auch als jüngerer Fahrer wirklich auch selbst zu Ohren bekommen, so nach dem Motto, ja, ja, du machst zwar den Trick, aber das sieht kacke aus, jetzt übertrieben dargestellt, und hat dich das dann gewurmt? Oder?
Ich habe da meine Erfahrung gemacht damals. Ja, ich wurde natürlich immer als verrückt bezeichnet. Ich habe damals diesen Surfer-Take-off Tsunami-Backflip schon über lange Distanz gemacht, was ja in der Zeit noch keiner sich irgendwie vorstellen konnte. Aber das Ganze war immer ein bisschen sketchy. Ja, es war so eine 50-50-Chance, dass ich den lande oder nicht. Und dafür habe ich natürlich auch mein Fett bekommen. Ja, ich habe auch natürlich Kritik dafür gekriegt, aber ich wollte natürlich immer mein Bestes zeigen. Aber ich habe, wie gesagt, viel dafür gearbeitet, um das Ganze einfach ja gut aussehen zu lassen mittlerweile und natürlich, um das Ding auch dann zu landen.
Ich glaube, die Arbeit sieht man auf jeden Fall sehr gut die letzten Jahre. Luke, wie sieht für dich die Zukunft aus? Was sind deine Ziele, Pläne, Hoffnungen?
Ja, es wäre natürlich erstmal schön, wenn es wieder weitergehen würde, für alle. Aber ja, ich habe noch ein, zwei Ziele. So ein, zwei Events gibt es noch, die ich natürlich gewinnen will. Ich hoffe, dass die Red Bull X-Fighters wiederkommen. Das wäre noch so ein Event, was ich natürlich fahren will erstmal wieder und natürlich auch hoffentlich gewinnen will. Oder gewinnen. Ich will es natürlich gewinnen. Ja, eine X-Games-Medaille wäre auch auf jeden Fall ein Ziel von mir. Aber das liegt ja jetzt alles so ein bisschen in der Luft, gerade wenn das weitergeht. Ja, ich will weiterhin gesund bleiben. Nicht so viele Verletzungen wären natürlich schön. Aber wir schauen mal, was noch so kommt.
Genau, bevor wir jetzt zum Ende kommen, du hast es in unserem Vorgespräch schon gesagt, ne? Das ist eigentlich echt für dich frustrierend. Du bist gerade Weltmeister sozusagen ganz oben, nimmst natürlich ganz viel Schwung mit in so ein neues Jahr. Und das hat dir jetzt so ordentlich die Vollbremsung reingehauen, oder? Also auch um solche Ziele wie X-Games-Medaille oder so zu erreichen.
Ja, natürlich komplett. Dieses Jahr war komplett anders geplant. Bis März ging es noch voran mit Events. Und dann wurde es ziemlich verrückt, weil ich sollte in der einen Nacht nach Costa Rica fliegen. Und ich hätte um zwei aufstehen müssen, zum Flughafen fahren müssen. Und um eins in der Nacht habe ich aus Spanien einen Anruf gekriegt, ich soll auf keinen Fall fliegen. Es ist alles abgesagt, die Rampen standen schon in der Arena und ich konnte nicht nach Costa Rica fliegen. Und dann hat das Ganze so gestartet und es war natürlich nicht so wie geplant. Und ja, es hat mir kompletten Schwung genommen. Ich habe trotzdem weiterhin mein Ding gemacht, weiter trainiert, aber es ist natürlich so ein bisschen frustrierend.
Aber Luke, ne, so wie ich dich kenne und erlebe, wenn es dann losgeht, du hast gesagt, du bist bereit, kann morgen losgehen. Ich glaube, nicht jeder deiner Konkurrenten im FMX-Bereich befindet sich gerade auf dem Level. Ich bin zuversichtlich, dass du, sobald es wieder was gibt, da wieder einsteigen wirst, wo du aufgehört hast, und wünsche dir viel Glück dabei. Und jetzt die allerletzte Frage, die ich eben stelle. Wie möchtest du in Erinnerung behalten werden im Motocross oder Freestyle-Motocross? Wie sollen die Leute Luke Ackermann in ihrem Gedächtnis abspeichern?
Ja, natürlich von meiner besten Seite. ich möchte einfach weiterhin das tun, was ich liebe, meinen Sport weiter ausüben, meine besten Leistungen immer zeigen. Wie will man es sagen? Das Leben ist wirklich kurz. Man sollte das alles genießen, was man da macht, und eine gute Zeit immer verbringen. Und ich werde natürlich weiterhin viel trainieren, um euch zu zeigen, was ich noch so kann.
Wunderbar. Vielen Dank, Luke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Alles Gute für die Zukunft. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, des Motivated Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Like freuen. Oder wenn ihr andere aus der Dirtbike Community wissen lasst, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Schreibt mir doch einfach, wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt für weitere Folgen. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.